Bremen aber gesund, der Gesundheitspodcast für Bremen und Bremerhaven. Rainer und ich sitzen wieder im CDU-Haus und wir haben auch wieder einen spannenden Gast bei uns. Und wir werden heute aber nicht in Bremen bleiben. Wir werden so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus werfen und über das Thema Hygiene reden. Und da auch den Blick in die Welt werfen und nicht nur beim Händewaschen bleiben. Aber erstmal zu dir, lieber Rainer. 2, 3 Sätze für die, die dich noch nicht kennen.
Ja, Rainer Bentsch, ich bin seit 2011 ununterbrochen gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion der Bremischen Bürgerschaft und ich interessiere mich für alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Und da ist man natürlich auch beim Thema Hygiene. Und wenn man sich mit dem Thema Hygiene beschäftigt, dann stößt man irgendwann auch auf Ralf Uhlmann, der wissenschaftliche Forschungsleiter und Leiter der Bundesfachkommission Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelhandel. Und das alleine zeigt schon, dass da eine unwahrscheinliche Koryphäe hintersteckt. Und so möchte ich gerne überleiten, Simon, indem du ihm jetzt die Chance gibst, dass er sich vorstellt.
Aber vielleicht sage ich auch noch 2 Sätze zu mir, wenn das erlaubt ist. Weil der ein oder andere kennt mich vielleicht auch nicht. Ich bin Simon Zeimke. Ich bin seit letztem Jahr 2023 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft und schon etwas länger in der Deputation für Gesundheit mit Rainer zusammen. Und nebenbei befasse ich mich mit dem Thema Digitalisierung und Medien. Aber es soll nicht um mich gehen, sondern um unseren Gast. Herr Uhlmann, herzlich willkommen.
Ja, vielleicht auch für die Einladung.
Immer wieder gerne. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor. Wer sind Sie, wo kommen Sie her und was machen Sie überhaupt?
Ja, mein Name ist Ralf Uhlmann. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren, muss man sagen, mit dem Thema Lebensmitteltechnologie, Ernährungsphysiologie, Hygiene. Im Gesamtbegriff würde ich das einfach mal zusammenfassen als Luft- und Hygienemanagement. Wenn wir sehen, wir Menschen und alles, was wir schaffen, auch die Erstellung von Lebensmitteln, erfolgt immer im Raum. Ab der Geburt sind wir von der Luft umgeben, die für uns lebensnotwendig ist. Die Luft ist Trägerstoff, die Luft ist eben halt ein Motivator, aber auch ein Risiko, wenn es um innere Lasten geht. Wir kennen das aus der Feinstaubbelastung, als das Stäube sind, dass bestimmte Feuchtigkeiten, die Luftfeuchtigkeit hat einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Das Wohlbefinden dementsprechend auch die Gesundheitsgrundlage. Aber auch über die Luft nehmen wir Partikel auf. Auf diesen Partikeln können Mikroorganismen sitzen. Die Belastung, die mikrobiologische Belastung, die wir in der Raumluft haben, über die Raumluft aufnehmen, ist auch ein wesentlicher Faktor für die Gesundheit. Wir kennen das ja eigentlich auch in bestimmten Bereichen, meistens in der Übergangszeit, Herbst und Winter, die Erkältungszeit, die Zeit, wo dann die Leute viel Grippe bekommen. Und das ist in erster Linie eine Infektion über die Atemluft. Nicht der direkte körperliche Kontakt, der natürlich auch einen wesentlichen Einfluss hat, wenn wir sehen, Kinder im Kindergarten, da geht der Lutscher natürlich durch alle Münder durch und da ist eine Schmierkontamination höchstwahrscheinlich. Aber wenn wir Erwachsenen dann in der U-Bahn, S-Bahn, im Bus dicht beieinander sind oder auch im Büro, wir haben eigentlich relativ engen Kontakt zu den Mitmenschen und je enger der Kontakt ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir über die Luft getragene Keime aufnehmen und uns selbst damit infizieren und somit selbst ein Risiko wieder für andere werden. Wir hatten das ganz klassisch in der Corona-Pandemie ja kennenlernen dürfen müssen, dass auch die Maßnahmen, angefangen ja vom Tragen einer Maske, um eben halt die potenzielle Infektion, die der Mensch hatte, abzuhalten über dieses Filterelement, deswegen FFP2, auch hier eine ausreichende Abfilterung für Viren, die ja noch deutlich kleiner sind als die Bakterien, aber auch einen Schutz vor Infektion von außen über die Atemluft, die ich mit aufnehme. Weiter ist auch gewesen die Maßnahme des Händewaschens und des Desinfizierens. Das Händewaschen bezüglich eben halt, um über die Abreinigung, die mechanische Abreinigung und über die Zugabe von Wasser mögliche Mikrobiologie oder Viren zumindest von den Händen abzuwaschen, wobei wir natürlich auch hier im Gesicht, auf der Haut, überall, auf der Kleidung ja auch die Viren potenziell mitgetragen. Hier ist es dann eben halt immer wichtig, die Abstandsregelung, die dort gewesen ist, und natürlich auch hier, um zumindest den Verdünnungseffekt. Je weiter ich von einem infizierten Objekt entfernt bin und dieses infizierte Objekt imitiert seine Infektion über die Luft, je weiter man weg ist, umso größer ist der Streueffekt. Also die Keimdichte, die mich erreicht, ist deutlich geringer und dementsprechend das Risiko. Das waren ja auch die medizinisch begründeten Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Auch hier sieht man dann natürlich, dass es wichtig ist, eine Infektion zu verhindern, denn bei einer Viruserkrankung wie beim Covid-19 wird eine Medizin wie Antibiotika ja gar nicht helfen, sondern nur bei einer bakteriellen Infektion hat ein Antibiotikum die Möglichkeit, die Chance, eine gewisse Wirksamkeit zu haben, also den Infekt zu reduzieren. Das ist bei einer Viruserkrankung ja nicht der Fall, sodass wir hier auch den Ansatz haben sollten, und das ist ganz wichtig, eine Infektion zu verhindern, bedeutet auch, ich muss eine Therapie gar nicht durchführen, also eine Behandlung beim Menschen jetzt zum Beispiel. Darum ist unser Ansatz, jetzt kommen wir wieder auf den Begriff der Hygiene zurück. Die Hygiene besagt ja, dass wir durch einen guten Status die Risiken einer Infektion für Mensch, aber auch für ein Produkt, ein Lebensmittel, deutlich reduzieren. Und dann brauchen wir nicht behandeln. Behandeln bei einem Lebensmittel ist zum Beispiel die Zugabe von Konservierungsstoffen oder auch Verfahren wie die Pasteurisation, um eine thermische Behandlung nochmal das Lebensmittel einer thermischen Behandlung zu unterziehen, es dann zu verpacken oder eine Vakuumverpackung oder eine Schutzgasverpackung, das ist die Hürdentechnologie, um potenziellen Verkeimungen an dem Produkt zu reduzieren, um das gesundheitliche Risiko für den Menschen auch zu reduzieren. Das ist der klassische Ansatz im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Mhm. So kann man die Hygiene im gesamten Feld der Gesellschaft übertragen. Hygiene zu Hause, da denkt man natürlich, Toilette muss geputzt werden, das Waschbecken, der Kühlschrank sollte ja auch mal gewaschen werden, sollte mal desinfiziert werden. Wobei, wenn wir uns jetzt wirklich einmal fragen, wann haben wir bei uns zu Hause den Kühlschrank das letzte Mal gereinigt und desinfiziert? Das heißt, wir sollten uns an unsere eigene Nase fassen. Da sieht man, welche Risiken wir in Zeitstrahl, wann ist das denn das letzte Mal passiert? Und da habe ich ja offene Lebensmittel. Wenn eine Kontamination in den Kühlschrank kommt, bedeutet das ja bestenfalls die Verstoffwechselung der Mikrobiologie, fahre ich durch die geringere Temperatur ja runter. Aber ich würde sie ja nicht abtöten, noch nicht mal im Bereich, wenn ich tiefgefrorene Lebensmittel habe.
Genau, ich will mal eine Zwischenfrage stellen. Heißt das wirklich, dass wir alle, das ist ja ein spannendes, lebensnahes Beispiel, dass wir alle Gefahr laufen, oder man kann sogar unterstellen, in Deutschlands Kühlschränken haben sich so viele Bakterien oder auch Viren angesiedelt, dass sie eine Grundgefahr darstellen? Und was empfehlen Sie denn, einmal im Quartal oder alle zwei Wochen den Kühlschrank zu reinigen? Was ist da so ein Erfahrungswert?
Also grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen, wir brauchen Mikrobiologie, Bakterien um uns herum. Das ist die Lebensgrundlage für den Menschen, für jedes Lebewesen. Wir bestehen ja zu mehrfach mehr Bakterien als Körperzellen. Das ist mal ganz wichtig. Es muss eine Symbiose gefunden werden, wie der Mensch mit den Bakterien auskommt.
Vielleicht noch eine Zwischenfrage, weil ich will so ein bisschen das für die Zuhörerinnen und Zuhörer so schmackhaft machen. Ich selbst, Vater von zwei Kindern, war damals sehr beeindruckt, aber im ersten Moment sogar ein bisschen beängstigt, als der Kinderarzt meiner Kinder sagte, wenn die Kinder im Aufwachsalter mal hinfallen in die Pfütze und mit ihren dreckigen Händen mal durchs Gesicht wischen, nicht gleich sauber machen, lass sie mal ihre Erfahrung machen. Der Körper, das Milieu braucht solche Erfahrungen.
Das ist richtig. Also wenn wir in einer sterilen Umgebung leben würden, denn das körpereigene Abwehrsystem muss ja trainiert werden. Das ist ja auch ganz wichtig. Also auch hier die Bakterien zum Beispiel, wie sie in den Körper gelangen, oral, also über die Nahrung, über die Atemwege und so. Überall haben wir einen Schutz. Unsere Nasenhaare sind zum Beispiel ein Schutz. Unsere Schleimhäute sind ein Schutz, um Bakterien abzufangen, um sie erst gar nicht in den Körper zu bringen. Also auch hier braucht das körpereigene Abwehrsystem dauerhaft eine Trainingsrunde, ein Sparringspartner. Mhm. So, das ist immer richtig. Aber auch hier, es kommt immer, so hatte Paracelsus ihr auch schon ausgedrückt, die Menge macht das. Die Keimdichte, die wir zu uns nehmen, oder auch die in unserer direkten Umgebung vonstatten. Und es ist nicht nur die Quantität der Keime, sondern auch die Qualität. Die Umweltkeime, die klassischen Umweltkeime, die wir um uns herum haben, die brauchen wir. Aber auch hier kommen leider Keime, Gesundheits- oder krankmachende Keime, pathogene Keime mit ins Spiel. Wir kennen das bei den Lebensmitteln, das klassische Listerien oder Salmonellen, die uns krank machen. Diese pathogenen Keime müssen wir fernhalten. Und auch die Keimdichte, die uns eben hat, sollten wir auf ein medizinisch erträgliches Maß runter reduzieren. Wenn wir zum Beispiel sehen, wir sind in Räumlichkeiten, geschlossenen Räumen, auch hier, wenn mehrere Menschen drin sind, steigt die Keimdichte sofort an. Und die Lebensweise, wie wir sie heute führen, wir haben alle unser Handy hier liegen. So, wir sind sozusagen eigentlich immer abrufbereit. Wir sind sozusagen eigentlich immer in den Startlöchern. Also wir unterliegen immer einer Grundstresssituation. Man hat ja gar keine Entspannung. Die Art und Weise, wie wir uns heutzutage ernähren, eben halt von gefertigten Lebensmitteln, Convenience-Produkten, es geht ja keiner mehr oder selten, über den Markt, kauft frische Lebensmittel ein, da ist unsere Zeitaufteilung in der heutigen Gesellschaft ja gar nicht mehr für ausgelegt, sodass wir im Zusammenhang einer, ich muss sagen, nicht gesundheitlich basiert guten Ernährung, und das leider kontinuierlich, in diesem Dauerstress, dem gesellschaftlichen Dauerstress, in einer Leistungsgesellschaft natürlich, die Geschwindigkeit, die wir heute im Arbeitsleben haben, durch Hilfsmittel, IT, wir haben Computer, es geht ja keiner mehr hin und schreibt irgendwie mit der Hand oder mit der Schreibmaschine was. So, also auch dieses gesamte...
Rainer Bench zeigt gerade seinen Notizblock, den er immer dabei hat, wo er alles notiert, was ihm so in den Kopf kommt.
Ja, das ist die Oldschool. Wir müssen auch sagen, die Generation, die noch das Schreiben als notwendig sieht, stirbt ja langsam aus. Heutzutage wird alles ins Handy getippt. Mein Terminkalender, alles wird im Handy gemacht. Da habe ich die Möglichkeit, es einzutippen. Ich habe über die Spracheingabe die Möglichkeit. Ich kommuniziere gleich. Ich halte meine Gedanken ja gar nicht mehr zurück und fest, sondern ich rufe jemanden ab, ich mache eine WhatsApp, ich teile mich ja gleich mit. Wozu soll ich dann meine Gedanken noch sprechen? Also auch hier eine Entlastung des Kurzzeitgedächtnisses. Das kommt aus dem Kurzzeitgedächtnis gar nicht in das Langzeitgedächtnis mehr rein. Wer weiß, was das noch für Auswirkungen haben wird. Aber ich möchte jetzt nicht über die geistige Hygiene sprechen, sondern
ein. Aber ein spannender Diskurs, Herr Ullmann. Sie können gleich weitermachen. Es ist so, dass die Länder, die auch gerade im Bildungswesen mit Digitalisierung Vorreiter waren, mittlerweile wieder zurückkehren. Schweden fängt an, die Bildung zu analogisieren. Aber das ist ein spannendes Thema für irgendwann mal. Und ich höre mich auch gerade, weil meine Tochter ist Lehrerin, um wie die darüber denken. Aber was Sie eben gesagt haben, ist ein wunderbares Beispiel. Ja, so ist die Gesellschaft, wie Sie sie eben dargestellt haben. Und auch ich mache nicht nur schriftlich Notizen, ich bin auch überwiegend digital unterwegs, haben Sie völlig recht. Aber wir wollen natürlich zurück zu der anderen Hygiene letztendlich.
Ja, das ist richtig. So
da, ein toller Exkurs.
Ja, aber es ist ja, wir sprechen ja eigentlich über den Menschen, nicht über eine Region, nicht über einen Kontinent, sondern über den Menschen. Und dazu gehört es eben halt, wenn wir über Hygiene sprechen, die Hygiene lässt sich von Körperhygiene über Umfeldhygiene, das sind so die geläufigen Begriffe, die wir in der Gesellschaft auch oft hören und verwenden. Es ist die Hygiene. Man spricht wenig über die Hygiene, wenn sie da ist. Dann ist sie vielleicht, wenn man jemanden fragt, was für Begriffe im alltäglichen Leben fallen dir ein? Handy, Kommunikation, Party, was auch immer, aber der Begriff Hygiene kommt vielleicht auf Position 12,
wenn 13. Wenn überhaupt.
Wenn sie da ist. Wenn wir aber in einem Raum sitzen würden, der jetzt nicht sauber wäre, wo man sich aufgrund der mangelnden Sauberkeit Hygiene nicht wohlfühlt, und sie würden dann die Frage stellen, wäre natürlich Hygiene, wäre es unter die ersten 5 Begriffe kommen. Also auch hier, wenn der Mensch etwas nicht sieht, wird es einfach verdrängt. Wir haben ja viel zu viele Prioritäten. Wie wollen wir die denn selektieren, sammeln und für uns einstufen? Und da bleibt die Hygiene leider auf der Strecke, wobei sie sehr wesentlich und sehr wichtig ist. Sie fängt ja an in der Lebensmittelhygiene. Wie gehe ich mit einem Produkt um? Wir kennen es ja eigentlich auch, wenn irgendwas auf den Boden gefallen ist, dann werden wir es ja nicht wieder auf den Teller legen, sondern kommt es in den Abfalleimer.
Muss das wirklich so sein?
Ja, das gibt ja die 3-Sekunden-Regel.
Ja, es kommt auch mal drauf an. Jetzt habe ich einen trockenen Kartoffelchips, der fällt runter. Den nehme ich wieder und esse ihn. Jetzt fällt mir aber mein Fleischsalatbrötchen runter. Und nach Murphyschen Gesetz leider auf die Seite, wo der Fleischsalat ist. Genau. Ein solches Produkt würde ich dann ja nicht wieder verzehren. Trockene Produkte würde ich bestenfalls abblasen nochmal. Das kennen wir ja. So, und dann rein in den Mund. Aber auch der Lolli oder irgendetwas, was klebrig ist, das würde ja niemand, wenn es irgendwo auf den Boden gefallen ist, wieder in den Mund zurückführen. Also das sind so die Grundregeln, die wir hier eigentlich haben. Und wenn wir sehen, dass etwas schmutzig ist oder auch wenn ein Lebensmittel verdorben ist, ich sehe Schimmel drauf, dann werde ich es ja nicht essen. Das Gefährliche ist ja, wenn ich das nicht sehe. So, weil Mikrobiologie bis zu einer gewissen Dichte, also eines gewissen Vorkommens auch im Zeitstrahl, ist ja sensorisch, olfaktorisch, geruchlich oder auch visuell ja gar nicht feststellbar. Wenn ich die Toastscheibe sehe, da ist ja der Grünschimmel drauf. Ja, dann ist es aber schon zu spät. Den Tag vorher, als ich es noch nicht gesehen habe, war die Keimdichte ja auch nicht deutlich geringer. So muss man eigentlich auch sehen, viele Sachen, die wir essen, wir kennen das auch, man beißt in den Apfel rein, einmal schmeckt er so komisch. War wohl eine vergammelte Stelle. es ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt habe ich Mikrobiologie zu mir genommen, um eben halt auch meine körpereigene Abwehrkraft weiter zu stärken. Das gehört eben halt so mit dazu. Wie man es früher gesagt hat, wir leben auf dem Bauernhof und die Kinder werden mit Dreck schon groß. Aber sie hatten die gesellschaftliche Voraussetzung, wie wir sie heute haben, nur in Räumlichkeiten zu sein. Wenn wir uns das mal ansehen, wir verbringen im mitteleuropäischen Raum über 60% der Zeit in geschlossenen Räumen. Wann geht man mal raus? Früher ist es ja auch so gewesen, da haben die Kinder nach der Schule auf dem Bolzplatz draußen gespielt. Jetzt treffen die sich drinnen, um irgendwie zu daddeln, um irgendwie Streaming zu machen. Man ist ja gar nicht mehr auch körperlich aktiv. Man ist zwar geistig aktiv, dass man irgendwie am PC etwas macht, aber wer setzt sich schon hin? Hausaufgaben wie früher, also auch hier. Im Wandel der Zeit, in der gesellschaftlichen Auslegung, sind wir Menschen dadurch auch anfälliger geworden. Jetzt ist die Belastung, die uns umgibt, wir reisen ganz viel. Wir fahren hin, wir fliegen hin irgendwo und auch hierher kommt der Tourist. Also es ist ja sozusagen wie ein Riesenquirl auf der Welt. Also diese Vermischung der Kulturen, was ja auch gut ist, aber auch der gesamten Mikrobiologie, der Viren. Wir kennen das eigentlich aus den Kolonialzeiten, wo die Europäer nach Südamerika, in die Karibik kamen und ihre Keime, also unsere hiesigen Keime und Viren, mit denen wir eigentlich sind, dorthin gebracht haben. Dort wurden es tödliche Krankheiten, die die indigenen Völker teilweise ausgelöscht haben.
Bis heute gibt es indigene Völker, da ist es verboten, die Inseln zu betreten.
Richtig.
Für alle, die nicht dazugehören, weil wir genau aus diesem Grund diese dann auslöschen würden, weil wir unbewusst unsere Keime und Viren mitbringen würden.
Ja, früher haben wir unsere Keime und Viren hier in Europa behalten. Mit der vermehrten Reisemöglichkeit ergibt sich natürlich auch, dass wir unsere Belastung in die Welt reintragen oder auch, wie oft hört man es, dass Menschen aus einer Auslandsreise oder von einer Auslandsreise zurückgekommen sind und im Tropeninstitut behandelt werden mussten. Ja, also auch hier sehen wir die Einbringung auch des Covid-19 hatten wir eigentlich aus China über eine Dienstreise einer chinesischen Mitarbeiterin nach Deutschland. So kam das Virus offiziellen, auch nachvollziehbaren Darstellung nach Deutschland und hatte sich dann eben halt durch den weiteren Kontakt mit anderen Personen verteilen können. Was natürlich auch eine im gesundheitlichen Bereich die Infektion von Mensch zu Mensch ein sehr großes Risiko darstellt, ist, ich merke hier nicht sofort, dass ich infiziert bin, sondern die Inkubationszeit, die bis ich merke, dass ich erkrankt bin und bis ich vielleicht auch wahrnehme, es ist nicht nur eine kleine Erkältung, weil ich gestern vielleicht die Jacke zu spät angezogen habe, es ist doch eine etwas schwerwiegendere Erkrankung, bis ich reagiere und dann sage, ich isoliere mich, ich gehe gar nicht mehr zum Einkaufen, in die Schule, was auch immer. Ich habe während der Inkubationszeit oder auch schon in der Inkubationszeit bin ich infektiös. Das bedeutet, ich kann Menschen anstecken. So. Und das ist gerade das große Risiko, dass ich unbewusst dann natürlich in die Gesellschaft reingehe. Im exponentiellen Fall, so ist das ja eigentlich, mal 4, die Infektion verteile. Das ist ja auch die Grundlage der Maßnahmen in der Covid-Pandemie gewesen, um dieses zu unterbinden. Auch hier ist es sehr wichtig, je resistenter der Mensch ist für angestammte Krankheiten, wie wir sie ja in der normalen Influenza kennen wir das ja. So, da kann unser Körper gut mit umgehen. Man sagt ja, 7 Tage kommt sie, 7 steht sie, 7 Tage geht sie. Dann sind wir wieder durch, dass wir, wenn wir die Viren, wenn wir über Viren jetzt sprechen, die in die Körperzellen gelangen, so dass wir im Körper Antikörper bilden können, die diese Viren wieder bekämpfen, so dass der Virus, der uns befallen hat, durch die körpereigene Abwehrkraft erfolgreich bekämpft wird. Bei Bakterien sieht es anders aus. Also hier sprechen wir wieder von bakteriellen Infektionen, womit der Körper in vielen Fällen, wenn es zu Entzündungen zum Beispiel kommt oder einer Blutvergiftung, das ist der klassische Fall, wo der Körper dementsprechend mit der eigenen Abwehrkraft nicht mehr ausreichend Energie reinbringen kann, so dass wir hier über Medizin, Medikamente, die klassischen Antibiotika wieder den Körper unterstützen. Aber auch hier muss man sagen, dass in den letzten Jahren leider keine neuen Antibiotika mehr entwickelt wurden. Ich denke mal auch, das liegt an wirtschaftlichen Gesichtspunkten, denn Antibiotika wird eingenommen, wenn eine Infektion, eine bakterielle Infektion vorliegt und nach wenigen Tagen wird Antibiotika wieder abgesetzt, sodass eben halt der wirtschaftliche Ansatz eines Medikamentes ja in einer sehr kurzen zeitlichen Periode ist. Wenn man aber Generika oder auch Stärkungsmittel, Herzstärkungsmittel zum Beispiel für Männer ab 50, um einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall, also einem Herz-Kreislauf-Leiden vorzubeugen, kann man sagen, um auf der sicheren Seite zu sein in der heutigen Situation in der Gesellschaft, nehmen wir diese Medikamente über viele Jahre, Jahrzehnte. Ein wirtschaftlich attraktiverer Ansatz als über wenige Tage ein Antibiotikum. Und Forschung und Entwicklung kostet heutzutage leider sehr viel Geld, sodass aus wirtschaftlicher Hinsicht diese Notwendigkeit gar nicht betrieben wird, sodass wir in der heutigen Gesellschaft neue Ansätze finden müssen. Und diese Ansätze sind eine Ursachenbekämpfung. Bedeutet, wenn ich mich erst gar nicht infiziere, muss ich nicht therapiert werden. Also brauche ich keine Medikamente. Ich habe eine höhere Lebensqualität. Und da ist der Ansatz der Hygiene, des Infektionsschutzes, der Verhinderung, dass sich der Mensch oder auch das Tier infiziert unter den gegebenen gesellschaftlichen Voraussetzungen, wie wir sie heute im 20. Jahrhundert eigentlich haben oder im 21. Jahrhundert. Über den Stressfaktor. Das bedeutet auch, der Mensch wird in seiner Konstitution, also in Abwehrkraft immer schwächer. Durch die Faktoren, über die wir vorhin schon gesprochen
haben. Aber was wollen wir tun, Herr Ullmann? Was wollen wir tun? Ja, wir haben ja oftmals kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Und egal, ob wir Adipositas nehmen und sagen, mehr bewegen und bewusster ernähren, so ist es jetzt auch bei der Hygiene relativ einfach zu sagen, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Was sind denn wirklich die Dinge, die ein Mensch machen kann? Ab und zu dann doch mal wie auf dem Bauernhof, sag ich mal, den Tag verleben, und wenn man im Dreck fällt, ruhig auch mal ein bisschen da bleiben, oder muss man sich sofort 10-mal am Tag die Hände waschen? Was sind so die praktischen Beispiele für den Alltag, wenn Sie sagen, wir werden aufgrund unseres Stresszeitalters, in dem wir leben, eher geschwächt in unserer Resilienz? Was können wir tun, damit die Resilienz gestärkt wird?
Ja, auch hier. Natürlich, es gibt viele wichtige Vorgaben oder Empfehlungen, die wir machen können. Aber die Umsetzung, wir sind Menschen und der Mensch geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Es ist einfach so. Wir sind bequem.
Natürlich.
Wir wissen, wir müssen uns bewegen. Sie sehen es ja eigentlich immer, die guten Voraussetzungen oder Vorsätze, die man hat, ist der klassische Zulauf in den Fitnessstudios gleich nach Silvester. Da sind die meisten Anmeldungen. Ja, aber dann kommt die Bequemlichkeit wieder. Ja, heute vielleicht nicht, morgen und sowas. Der Mensch ist bequem und hier müssen wir alles, was wir umsetzen wollen, dieses Umsetzungsproblem automatisieren. Wir müssen nicht mehr drüber nachdenken. Es muss automatisch bei uns passieren. Wie können wir in der Raumluft, in der wir uns befinden, die Hygiene stabilisieren über zum Beispiel Lüftungsanlagen, indem wir Außenluft über Filtersysteme in den Raum reinbringen und eine ausreichende Luftdurchspülung, also einen Luftwechsel im Raum haben, um die Luft von drinnen wieder abzuführen, also den Verdünnungseffekt. Da muss der Mensch nicht immer dran denken, ich mache die Fenster auf, ich muss dieses Lüften machen, was natürlich notwendig ist, aber es wird oft nicht ausreichend umgesetzt. Wenn es aber automatisch passiert durch die Lüftungsanlage, ist die Auswirkung, die negative Auswirkung, die durch diesen Fehlerfaktor entsteht, nicht so groß.
Konkretes Beispiel, Bürohochhaus. Gehört also ein vernünftiges B- und Entlüftungsmanagement dazu, um die Mitarbeiter motiviert zu halten, um deren Resilienz zu stärken, letztlich den Krankheitsstand auch gering zu halten. Kann man das so kurz definieren?
Auf jeden Fall. Wenn wir, da befinden wir uns hier wieder in geschlossenen Räumlichkeiten. Mhm. So, und hier auch höchstwahrscheinlich wieder mit vielen Menschen in einem Raum.
Mhm.
Dann ist auch der Luftwechsel und der Luftaustausch sehr wichtig, um die Infektionsmöglichkeiten zu reduzieren, aber auch dementsprechend um den CO2-Gehalt. Wir atmen was aus. Das kennen wir eigentlich auch. Man wird müde. Wenn man müde wird, ist man nicht so konzentrationsfähig. Also die Leistungsfähigkeit geht runter. Die beste Leistung erbringen wir beim Joggen im Wald. Da haben wir natürlich die höchste Zufuhr an Sauerstoff und die beste Abfuhr eben halt des CO2s. So, das ist so dementsprechend auch über den Bluttransport Sauerstoff. Wir sind sozusagen in körperlicher und geistiger Höchstleistung. Wir sind mehrfach durchblutet. Mehrfach durchblutet heißt eigentlich auch höhere Herzfrequenz. Wir transportieren wesentlich mehr Sauerstoff über das Blut zu den einzelnen Körperzellen, zum Gehirn und so. Das ist die Leistungsfähigkeit. Jetzt sitzen wir im Raum. Es ist durch das Licht, also natürlich auch mal ganz wichtig, man fühlt sich so ein bisschen, oder auch von der Beschallung, entweder man fühlt sich wohl oder man fühlt sich müde und dementsprechend reagiert der Körper auch. Müdigkeit, ich reduziere dementsprechend den Herzschlag und so weiter und so fort. So, das passiert in Räumlichkeiten, also müssen wir dagegen wirken. Also es automatisieren, was wir über eine Lüftungsanlage zumindest, was die Raumluftqualität angeht. Wir nennen das im wissenschaftlichen Bereich das Sick Building Syndrome. Alles, was sie im Raum haben, es ist ja nicht nur die Menschen, die dort sind, sondern auch die Ausdünstung von Einbauten, vom Teppich, der verklebt ist, eben halt von den Materialien, die verbaut wurden. Wir kennen das aus den 70er Jahren mit Asbest. Überall waren Asbestfasern in den Baumaterialien eingebaut und so weiter. Auch hier müssen wir, das nennen wir das Sick Buildings. Besonders in den wärmeren Regionen, Middle East, wenn Sie mal sehen, Dubai, ein ganz klassisches Beispiel, dort leben die Menschen zu über 80% in diesen Räumlichkeiten, entweder in ihren eigenen Wohnungen, in den Bürogebäuden, auch im Shoppingcenter und so. Und da ist dementsprechend, wenn ich weniger draußen bin, und die Vitamine, die ich aufnehme über das Sonnenlicht zum Beispiel, Vitamin D über die Augen und sowas, erreicht mich ja gar nicht, dass diese Strahlung durch das Fenster, ich sehe zwar, es ist hell, es ist Sonnenlicht, so, aber die Strahlung, die dafür zuständig ist, kommt gar nicht dadurch. Also ich habe allein dadurch schon eine Untervitaminisierung. Durch die Ernährung, durch den Stress ist dementsprechend auch wieder eine Untervitaminisierung im klassischen Fall vorhanden, sodass das auch ein wesentlicher Bestandteil ist, dass es unserer körpereigenen Abwehrkraft ja gar nicht mehr so gut geht. Sie wird heruntergefahren. Auch hier haben wir weniger entgegenzubringen bei gleichzeitig steigender Belastung um uns herum. Es ist wie eine Waage. Ich muss immer auf beiden Seiten das Gleiche aufbringen, an Gewicht. Ansonsten habe ich ein Ungleichgewicht. Und das ist das, was jetzt auch passiert. Um dem entgegenzuwirken, ein ganz klassisches Beispiel ist das in den Kliniken oder auch in der Lebensmittelindustrie. Was wird dort gemacht? Die Anwendungshygiene durch den Einsatz zum Beispiel von Desinfektionsmitteln, die ist deutlich vermehrt. Also der Einsatz von Desinfektionsmitteln ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Das bedeutet ja auch, die Desinfektionsmittel sind in erster Linie klassischerweise chemisch hergestellte Desinfektionsmittel. Und wir wissen ja auch, Herstellung von chemischen Substanzen hat eine gewisse Schadschöpfung, also eine Umweltbelastung. Wenn man ein Liter zum Beispiel eines flüssigen Desinfektionsmittels auf Chlorbasis zum Beispiel, hat man in der Herstellung schon eine mehrfache Menge Verwendung von Trinkwasser, von sauberem Trinkwasser. Und sie haben ja auch wie in jedem Herstellungsprozess Medien, also Abwasser, Abluft. Und diese sind stark belastet mit chemischen Rückständen, sodass wir hier allein schon während der Herstellung von chemischen Desinfektionsmitteln eine relativ hohe Schadschöpfung. Auch der Ausstoß von CO2, weil wir die Verfahren haben, wir ja auch Drücke, wir haben Temperaturen, wir müssen kochen, wir müssen, haben viele Sachen. Wir haben während der Herstellung also auch eine hohe CO2-Belastung für die Umwelt. Also wäre es natürlich hilfreich, wenn wir natürliche Desinfektionsmittel einsetzen würden, die wir in der Herstellung, wenn überhaupt in Prozessen, wesentlich mit geringerer Schadschöpfung erzeugen können, weil wir sie aus dem Kreislauf der Natur aus nachwachsenden Rohstoffen gewinnen. Und das ist auch ein Projekt, ein Bremer Forschungs- und Entwicklungsprojekt, Desinfektionsmittel auf natürliche Weise aus Pflanzenabfällen zu gewinnen. Jeder weiß ja, dass die Pflanze schon in der Agrarwirtschaft im Boden, am Baum, am Strauch sicher gegen Mikrobiologie und Viren verteidigen muss. So hat jede Pflanze, wie wir auch, einen Eigenschutz. Und jede Pflanze für sich gegen unterschiedliche Spezies. Und wenn wir einen Mix aus diesen Pflanzen machen, erwischen wir die Substanzen, die Schutzsubstanzen. Wir nennen im wissenschaftlichen Bereich, heißen sie funktionale Phytoextrakte. Funktionale Phytoextrakte kennen wir, zum Beispiel Stabilisatoren, das Guarkernmehl, die Stärke, um das Lebensmittel zu stabilisieren, um eine gewisse Konsistenz herzustellen. Andere funktionale Phytoextrakte sind zum Beispiel die Gewürze, die Aromate der Pflanzen, wie wir sie einsetzen, um unser Lebensmittel zu aromatisieren, zu würzen, sind auch funktionale Phytoextrakte. Bei der Gewinnung bei der Erzeugung von Lebensmitteln, fertigen Lebensmitteln, wo wir die Pflanze als Grundstoffe haben, wie wir sie zum Beispiel kennen in der Mühle oder auch bei der Kaffeeverarbeitung. Beim Kaffee selbst wird die Kaffeebohne genommen. Die Schale des Kaffees ist über. Sie ist sozusagen Bioabfall. Und genau solche Substanzen nutzen wir in der Wissenschaft wieder. Darum auch der Begriff Lebensmittelabfälle. Es ist jetzt nicht das, was beim Discounter oder eben halt auch im Schnellrestaurant abfällt, sondern es sind Pflanzenstoffe, die bei der Prozessierung von Lebensmitteln überbleiben. Und wir wissen ja auch aus der Historie, das Beste ist immer in der Schale. Isst den Apfel mit der Schale, sind die Vitamine, es ist alles da.
Die berühmte Kartoffel.
Wie bitte?
Auch in der berühmten Kartoffel.
Ja, natürlich.
Wir schälen Kartoffeln ohne Ende und vergeuden letztendlich Wertvolles.
Genau, und es ist ja, denn wir wissen ja, die Schale ist ja die Oberfläche, die mit oder wo der Schutz erzeugt werden muss. Also genau das ist sozusagen der Schutzschirm. Im Schutzschirm sind natürlich die Abwehrstoffe drin, die guten Stoffe, sind aber für die Lebensmittel nicht unbedingt die wir haben wollen. Wir kennen das ja eigentlich auch aus dem Getreide. Früher wurde eben halt die Getreideschalen, die wurden immer. Das weiße Mehl war das Tolle, das war das Aromatische, das war das Gute und so weiter. Und man hat das Schlechte. Und dann isst man ja auch im Bereich Vollkorn, Müsli und was dann war die Schale. Natürlich, ernährungsphysiologisch und auch von den Ballaststoffen ist der Schalenbestandteil mit das Beste. Wobei auch da muss man differenzieren. In der Schale sind aber auch die Abwehrstoffe des Getreides. Darum, wenn früher die Schalenbestandteile den Schweinen verfüttert wurden, entstand auch hier eine Wachstumshemmung. Na klar, wenn das Schwein selbst über den Organismus diese Abwehrstoffe in konzentrierter Form zu sich genommen hat, hat der Abwehrmechanismus der Pflanze ja schon gewirkt. So muss man das eigentlich auch sehen. Also es sind nicht nur die guten Sachen in der Schale, sondern auch die Abwehrstoffe, sie richtig aber einzusetzen, um aus diesen Abwehrstoffen natürliche Desinfektionsmittel zu gewinnen, die auch über ein spezielles Verfahren in Wasser eingemischt werden können. Und dann in der Anwendung über ein spezielles Vernebelungsverfahren sich überall im Raum verteilen und auch bei der Anwendung eine, wenn überhaupt, sehr geringe Schadschöpfung und ein Risikopotenzial auch für anwesende Personen, für Oberflächen, wir sprechen über Korrosion, also auch das gehört zur Schadschöpfung dabei, bedeutet, die natürlichen Desinfektionsmittel aus Pflanzenabfällen sind in der Gewinnung, in der Erzeugung schon recht natürlich, haben eine sehr geringe Schadschöpfung in der Anwendung für Personen, für Materialien, für Produkte, ein sehr geringes Risikopotenzial. Und wenn sie danach wieder in die Umwelt kommen, und das kommt ja, jedes Desinfektionsmittel wird ja nach der Anwendung in irgendeiner Form, Art und Weise wieder zurück in die Umwelt gelangen. Besonders intensiv ist das ja bei der Lebensmittelherstellung, wenn bei der Reinigung, es wird gereinigt und desinfiziert, die Desinfektionsmittel abgespült werden müssen, damit sie bei der nächsten Produktion nicht mit dem Produkt in Berührung kommen können, werden sie wieder entfernt. Das ist in erster Linie das Abspülen, das klassische Abspülen. Und mit dem Abspülen kommen diese die chemischen Desinfektionsmittelfrachten in das Abwasser und haben natürlich auch dort eine gewisse Auswirkung. Und unsere biologischen Abwasservorklärungssysteme arbeiten ja mit Mikrobiologie. Dort möchten wir die Mikrobiologie ja haben. Wenn über den vermehrten Einsatz von Desinfektionsmitteln heutzutage dementsprechend eine höhere Konzentration an Desinfektionsmittelfrachten in die Kläranlagen mitgelangt, mit den organischen Substanzen, die ja gut sind für die Mikrobiologie, haben wir eine Reduktion der Verstoffwechselung bis hin zu einer Abtötung der Mikroflora dort, wo wir sie haben wollen. Also auch hier müssen wir sagen, wo möchten wir jetzt eine Desinfektion haben? Und wenn wir über die natürlichen Substanzen eine Desinfektion erzeugen, über ein angepasstes, automatisiertes Verfahren, über die Vernebelung, sodass auch hier der Fehlerfaktor Mensch es vielleicht nicht richtig gemacht zu haben, alle Oberflächen erreicht zu haben. Und dementsprechend auch mit dem chemischen Produkt handeln zu müssen, was ja auch ein gewisses Gesundheitsrisiko mit sich trägt. Man soll Atemschutz tragen, man soll Handschuhe tragen.
Ja.
Das zeigt ja eigentlich auch, dass die Anwendung eines solchen Desinfektionsmittels schon ein relativ hohes Risiko für die Gesundheit des Menschen hat.
Absolut. Herr Ummer, ich finde das total spannend. Ich habe selbst mal, als ich auf dem Weg zum Diplompflegewirt Gesundheitswissenschaften studiert habe, eine Hausarbeit geschrieben über die hygienische Händedesinfektion. Und ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Ich will nochmal, um das Stichwort Vernebelung aufzugreifen, Sie bitten, kurz darzustellen. Ich weiß jedenfalls aus einigen Videos, die auch mit Ihnen und Ihrem Namen verbunden sind, die ich auf YouTube auch schon gesehen habe, es gibt Betriebe, es gibt Pflegeheime zum Beispiel, die wenden so Vernebelungsmöglichkeiten, Optionen an. Dass Sie das nochmal so kurz darstellen und was eben der Sinn und Zweck ist und warum die Pflegeheimbetreiber das gemacht haben und was sie damit erreicht haben. Das war ein bisschen Werbeblock auch, aber es muss sein, damit wir es so auch mal veranschaulichen können, neben der Theorie einfach nochmal sagen, aha, da wird es angewendet und das wird damit verbunden und welche Ziele werden damit erreicht.
Ja, auch hier kommen wir wieder auf die Luft, auf die Raumluft zurück. Die Raumluft nutzen wir als Trägermedium. Das bedeutet, wir haben jetzt dieses Desinfektionsmittel, wir nennen es Entkeimungsmittel, weil es auf natürliche Art und Weise hergestellt wird, aus natürlichen Substanzen gewonnen wird oder synthetisch, naturidentisch hergestellt wird. Müssen wir auch die Ausbringung des Entkeimungsmittels auf die Oberflächen, die wir ja schützen wollen, die wir ja desinfizieren möchten, bringen. Das können wir machen, indem wir über, also manuelle Ausbringung, das ist die klassische Sprüh- und Wischdesinfektion, wobei wir ja auch nicht alles erreichen, sondern immer nur da, wo man hinkommt. Wenn wir es jetzt automatisieren über diese klassische Vernebelung, die ich vorhin schon mal so dargestellt habe, über Aerosole verteilen wir diese im Raum. Es ist ja ein physikalischer Grundsatz oder Grundgesetzmäßigkeit, dass wenn wir feine Aerosole ausbringen, die sich gleichmäßig im Raum verteilen, größere Aerosole setzen sich ab. Da haben wir das Sedimentations-, das Gravitationsverhalten. Kleinere Aerosole, Partikel, unterliegen jetzt nicht mehr dem Gravitationsgesetz in diesem Umfang, mehr dem Adhäsionsgesetz. Das bedeutet, wenn sie an der Wand vorbeikommen und dicht genug, dann werden sie von der Wand, vom Massegesetz angezogen, gelangen an die Wand oder auch an die Decke. Da haben wir so ein bisschen das Stubenfliegenprinzip. Die Stubenfliege kann auch dort laufen, weil sie A, sehr leicht ist und dementsprechend physikalischen Voraussetzungen über die Haken an den. Wenn wir jetzt sagen, die Stubenfliege wäre um ein Vielfaches kleiner, bräuchte sie, um an der Decke zu haften, noch nicht mal ihre Haken an den Füßen, sondern es würde von der Massegesetzmäßigkeit ausreichen, sie an wie bei einem Magnet. Genau, das ist der Adhäsionseffekt. So, dass wir über die Vernebelung und über die Verteilung unterschiedlicher Partikelgrößen in dieser Vernebelung, wir sprechen da von μ-Größen, μ. Bedeutet, hier hätten wir von ca. 5 μ, das ist extrem klein, bis zu 200 μ, die Ausbringung über bestimmte Düsen, ein Zweistoffdüsenprinzip, sodass wir alles erreichen, über die Luft als Verteiler hinkommen, automatisiert haben, an den Oberflächen dann diesen desinfizierenden Effekt haben. Es sind Pflanzenstoffe, das bedeutet auch wieder, dass wir sie in der Lebensmittelherstellung zum Beispiel nicht abspülen müssen. A, weil sie naturidentisch sind, im Endeffekt das Gleiche oder aus dem Gleichen bestehen wie das Lebensmittel, welches wir zu uns nehmen, welches in dieser Umgebung gefertigt wird. Und B, was wesentlich ist, wir über die Ausbringung der Vernebelung eine Riesenoberfläche erzeugen und somit auch hier mit sehr geringen Mengen in der Quantität auskommen. Es ist so wenig da, dass ich es gar nicht nachweisen kann, dass es überhaupt da ist. Also muss ich es nicht abspülen. Ein Abspülen in der Lebensmittelindustrie bedeutet auch, zum Abspülen nehme ich wieder Trinkwasser. Sauberes Trinkwasser. Wenn ich diesen Schritt gar nicht machen muss und ich verunreinige mir das Trinkwasser ja, wenn ich es zum Abspülen von chemischen Desinfektionsmitteln nehme, die dann mit dem verunreinigten Trinkwasser ins Abwasser gehen. Das ist auch hier Schutz des Klimas. A, weil ich während der Herstellung keine schädlichen Substanzen in die Umwelt bringe. Ich bringe weniger CO2 aus während der Herstellung. Ich schütze das Klima, weil ich während der Anwendung auch diesen Nachspüleffekt nicht habe. Auch hier muss ich nicht mit heißem Wasser rangehen, sondern ich kann es eben halt kalt erzeugen. Darum ist es auch der klassische Begriff Kaltvernebelung, die Ausbringung. Und hier nutzen die Betriebe zum Beispiel in Pflegeheimen, in Klinikbereichen, aber auch in der Lebensmittelherstellung, um über diese Ausbringung der Vernebelung diese Substanzen gleichmäßig zu verteilen, um dann auch die Menschen, die sich in diesen Räumlichkeiten befinden, zu schützen vor Infektionen und um diesen notwendigen Schritt der Desinfektion auch zu automatisieren.
Ich muss sofort was dazu sagen. Wir leben im Zeitalter von Green Hospital und es ist sogar Bestandteil der nächsten Krankenhausreform sein, dass die Krankenhäuser auch alle noch mehr den Nachhaltigkeitsgedanken auch verinnerlichen. Ist das nicht ein Riesenmarkt, wenn man weiß, Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen, Wartezimmer, das sind ja überall, wo Räumlichkeiten sind, wo Menschen geschützt werden sollen und wo man auch mit einer viel besseren Umwelt, Hygiene und CO2-Bilanz, ist aber wirklich so ein Produkt, das eben naturnah ist oder naturidentisch ist, zu anderen bringen, anstatt die ganzen chemischen Keulen. Das ist doch eigentlich eine Erfolgsnummer, oder nicht? Oder ist das ähnlich wie bei anderen Bereichen, dass nur eine andere Lobby noch so ein bisschen die Vorherrschaft hat?
Grundsätzlich muss man dazu sagen, wir als Wissenschaftler sprechen nicht von einem Markt, sondern von Anwendungsbereichen.
Ja.
Daraus ergibt sich bestimmt in wirtschaftlicher Hinsicht ein Markt.
Ja, manchmal ist das der Durchbruch, wenn man sagt, es ist marktwirtschaftlicher.
Ja, natürlich, im Endeffekt ist alles oder muss alles wirtschaftlich sein.
Herr Ullmann, nochmal ganz kurz. Ich war genau vor einem Jahr, sogar vor 13 Monaten, als Keynote-Speaker bei einer Veranstaltung, wo die Logistiker von großen Krankenhausverbünden getagt haben. Hier in Bremen, in der Reha-Klinik im Sendesaal war das. Und da hat ein Manager gefragt, der Mensch, wissen Sie eigentlich, ein mittelgroßes Krankenhaus, 500 bis 700 Betten oder auch ein Krankenhaus mit 1000 Betten, wissen Sie eigentlich umgerechnet, und zwar alle Prozesse, die im Krankenhaus sozusagen existent sind, wissen Sie eigentlich, wie viel Liter pro Bett, pro Belegungsbett ein Krankenhaus verbraucht? Wusste ich nicht. Ich habe so 50, 60, 70 Liter getippt. Kennen Sie die Zahl, Herr Ohlmann?
Nein. Die Anwendung der klassischen
Desinfektion. Es sind 300 bis 600 Liter. Und wenn ich dann allein das nur, wie gesagt, alles, von dem normalen Toilettengang, OP, alles, alles, was im Krankenhaus abläuft, und sagen, der Wasserverbrauch. Und deswegen sind die Menschen, die mit Geld und Logistik rechnen müssen, an jedem technologischen Fortschritt garantiert interessiert, aus marktwirtschaftlichen Gründen. Wenn dann nebenbei noch das Ganze der Umwelt und den Menschen zugutekommt, dann ist das auch okay. Ne? Also deswegen sage ich mal, muss man auch mal vom Markt sprechen, weil es läuft wirklich das meiste heutzutage über Anreize und über marktwirtschaftliche Mechanismen. Und dann erzielen wir auch Fortschritt.
Das ist richtig, aber man muss dazu sagen, jede Idee braucht ihre richtige Zeit. Und die Zeit, eine solche Idee wissenschaftlich als Entwicklung umzusetzen, ist noch nie besser gewesen als jetzt.
Ja.
Die Ansätze, die wir dadurch haben, eben halt die Wertschöpfungskette von Pflanzen zum Beispiel nochmal deutlich zu erweitern, indem wir danach noch was anbringen. Dann auch die Verfügbarkeit dieser Stoffe, wenn man sieht, alleine an Kaffee, diese Kaffeeabfall, diese Schalenbestandteile, da sprechen wir von über 40.000 Tonnen pro Jahr. Tendenz steigend natürlich war der Kaffee. Wir müssen natürlich im wissenschaftlichen Bereich auch sehen, wenn wir Substanzen selektieren, die dafür verfügbar sind, die für einsetzbar sind, dass die Verfügbarkeit auch in der Quantität ausreichend ist. Nicht, dass wir hier unsere seltenen Erden haben. So. Und es gibt ja so viele Pflanzen in der Prozessierung, ob das jetzt auch in der Brauerei Hopfen ist, ob wir in der Mühle, in der Ölmühle, bei den Ölsaaten haben wir auch die Schalenbestandteile. Wir haben in so vielen Bereichen, wo wir Pflanzen weiterverarbeiten, die Pflanze, meistens sind es die Schalenbestandteile, die dann nicht mehr genutzt werden. Und wir nehmen uns das, was zurzeit noch nicht genutzt wird, und nutzen es im Kreislaufsystem weiter. Wir erweitern dementsprechend auch die Wertschöpfung, bringen es dann wieder zurück in die Lebensmittelherstellung oder auch in der Gesundheitsanwendung, um hier mit diesen Substanzen die Hygiene automatisch zu unterstützen. Jetzt ist aber auch ja nicht nur mit der Entwicklung und mit der Funktionalität eines solchen Hygieneverfahrens Ende der Fahnenstange und jetzt kann ich es einsetzen, dann beginnt es ja eigentlich auch in dem doch sehr umfangreichen Bürokratismus, den wir haben, eine neue Technologie, wir wissen das ja eigentlich auch aus dem pharmazeutischen Bereich, wie lange es dauert, eine Idee bis zur Marktreife, bis zum Einsatz zu bringen, welche Hürden es zu nehmen hat, welche zeitlichen Aufwendungen es zu nehmen heißt und auch die wirtschaftlichen Aufwendungen, Zulassungen und so weiter, je größer der Bürokratismus ist, und der ist bei uns in Deutschland einer der umfangreichsten, ist auch hier die Voraussetzung, dass eine Idee, bis sie dann in die Vermarktung kommt, um jetzt wirklich für die Marktwirtschaft attraktiv zu sein, eine noch sehr lange Zeit, obwohl es sich hier natürlich um natürliche Produkte handelt.
Genau. Sie haben zwei Stichworte genannt, Idee und Zeit. Und da fällt mir sofort von Voltaire der Spruch ein, nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ich glaube, es ist auf alle Fälle die Zeit gekommen, so die langsam die Kurve zu kriegen.
Über Bürokratie reden wir dann beim nächsten Mal, weil wir durchbrechen so langsam die 1 Stunden Schallmauer.
Ja, genau. Aber es zeigt auch an, wie wichtig Hygiene ist. Und wir nehmen ganz viel mit. Und mein Kollege Simon Zeimke sagt sonst immer, Leute, wir machen auch ganz, ganz viele weiterführende Links, Hinweise in den sogenannten Shownotes von diesem Podcast. Das machen wir auch. Ganz, ganz spannend, dieses Thema. Und ich könnte auch stundenlang zuhören. Leute da draußen, Hygiene, Luft, Hygiene, Raumhygiene, persönliche Desinfektion, die Hände, die Kühlschränke. Wir haben über so viele Themen gesprochen und sind noch längst nicht am Ende. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank erstmal an Herrn Ralf Ullmann.
Abschließend möchte ich nochmal was sagen.
Sie kriegen doch die Chance, Sie kriegen doch die Chance. Und Simon, wollen wir ihm drei Fragen mit auf den Weg geben oder wollen wir ihm einfach nur ein allgemeines Statement
nehmen? Ein allgemeines Schlusswort ist, glaube ich, völlig ausreichend. Ich bin wirklich fasziniert. Ich habe hier gesessen und habe noch nie so viel über Hygiene gelernt. Und ich habe eine Pflegekraft zu Hause, also von daher war ich schon etwas vorgebildet, aber wirklich sehr spannend auch die Aspekte hinsichtlich Weiterverwendung von eigentlich Abfällen aus der Lebensmittelindustrie, um diese weiterzuverwenden. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Herr Ullmann, vielen, vielen Dank. Und jetzt haben Sie die Chance für ein Schlusswort.
Gerne würde ich das nochmal aufgreifen. Die Zeit muss für die Idee passend sein. Auch hier die Entwicklung, die wir zusammen mit der Constructor University von Bremen gemacht haben, die Entwicklung von funktionalen Phytoextrakten aus Pflanzenabfällen hat es geschafft, als Vorstellung der letzten Weltklimakonferenz in Dubai, der UN-Weltklimakonferenz, wurde dieses Verfahren als einzige deutsche Technologie als Klimaschutz vorgestellt und hatte auch eine recht große Resonanz erzeugt, sodass die internationale Gesellschaft schon reflektiert, solche Entwicklungen sind wichtig für den Menschen.
Ja, da muss ich mal ganz kurz sagen, ich bedanke mich dafür. Ja, stimmt. Und der Hammer ist, heute an diesem Tag, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, bin ich mit einer Professorin der Constructor University in Bremen-Neustadt unterwegs. Da geht's aber um Prävention und Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin. Aber auch das spielt im weiten Sinne auch hier eine Rolle. Also tausendmal Dank.
Vielen, vielen Dank. Wie Rainer schon gesagt hat, alle Links, die uns hier irgendwie einfallen, die weiterführend sind, kommen in die Shownotes. Gerne den Podcast weiterleiten an Freunde, Familie, Verwandte. Und ich sag danke und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch für das wirklich sehr interessante Gespräch und auch hier Wissenschaft basiert auf Kommunikation. Und die, denke ich mal, haben optimal umsetzen können.